Herzlich willkommen zum Focus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den digitalen Arbeitsplatz interessieren. Hallo, schön, dass ihr alle dabei seid, schön, dass ihr uns wieder zuhört und willkommen Thorsten Koch.
Servus Fabian, ja, heute in ganz großer Runde, haben wir auch so noch nie, Premiere. Wir haben gleich drei Gäste heute mit an Bord, aber wollen wir das Geheimnis lüften?
Ja, es muss ja nicht immer ein Geheimnis sein, lüfte es doch einfach. Worum geht's denn heute?
Ja, heute wollen wir zusammen mit den Kollegen Stefan Leveling, Barış Kosovali und vom Hersteller Simon Schaber um das Thema Nvidia Grafikkarten reden.
Nvidia Grafikkarten. Das klingt ja hier sehr nach Grafikkartenvirtualisierung. Ist das unser Thema?
Richtig, ja. Also wir werden keine Bitcoins schürfen oder andere Dinge mit diesen Grafikkarten anstellen. Zumindest nicht in unserer heutigen Folge, wo wir Digital Workspace im Kontext mit Nvidia Grafikkarten im Arbeitsumfeld reden möchten.
Wow, sau stark. Dann würde ich gerne die ersten Minuten nutzen, damit sich jeder unserer Gäste hier einmal vorstellen kann. Ich würde einfach der Sitzreihenfolge nach beginnen. Barış, dann fang du doch einmal kurz an, stell dich mal kurz vor. Wer bist du, was machst du, wieso bist du überhaupt hier?
Hallihallo, ja, danke, dass ich erstmal hier mit dabei sein darf. Grüße an alle hier draußen. Barış Kosovali, mein Name. Bin hier bei der SVA im Digital Workspace Themenumfeld tätig. Und ja, einer meiner Steckenpferde sind bekanntlicherweise alles, was mit Grafikvirtualisierung im VDI-Umfeld ist. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich hier mit dabei sein darf.
Cool. Vielen Dank, dass du dabei bist.
Sehr schön. Dann den Nächsten in der Runde, Stefan.
Ja, hallo. Vielen Dank auch, dass ich dabei sein darf in dieser großartigen Runde. Ja, Stefan Leveling. Ich bin jetzt seit gut fast 10 Jahre, 9,5 bei der SVA und treibe mich mit dem Thema End-User Computing, EUC, seit gut 20 bis 25 Jahren rum und habe so ein bisschen das Pferdchen End-User Experience aufgesetzt bekommen, wo ja auch eine Grafikkartenvirtualisierung mit reinspielt. Ja, das von mir.
Danke. Und zu guter Letzt, Simon, vielleicht auch zu dir ein paar Worte, wo kommst du her? Was tust du?
Ja, gerne. Ja, hallo in die Runde. Mein Name ist Simon Schaber. Ich bin Principal Solutions Architect bei Nvidia. Mittlerweile hat sich unser Team ein Stück weit umbenannt, um der neuen Situation ein Stück weit Rechnung zu tragen. Wir heißen jetzt Enterprise Platforms. In der Vergangenheit war das eigentlich mehr Provis, was für Professional Visualization stand, aber nachdem, wie soll man sagen, sich auch Nvidia ein Stück weit weiterentwickelt, sprich nicht nur mehr Grafik macht, sondern immer mehr in diese KI-Schiene Fuß fasst oder rein wächst, hat sich unser Team jetzt auch ja, hierfür ein Stück weit vorbereitet, weiterentwickelt und deswegen decken wir jetzt einfach auch die Enterprise-Plattformen ab, die eben dann auch für KI-Deployments beispielsweise notwendig sind.
Wow, stark. Das ist ja eigentlich schon ein perfekter Einstieg in diese heutige Folge, denn es wäre auch in der Tat eine meiner ersten Fragen gewesen, die ich generell so in diesem Umfeld digitaler Arbeitsplatz und die Virtualisierung von Grafikperformance in einen Arbeitsplatz habe. Bevor wir damit einsteigen, was das eigentlich bedeutet, habe ich gleich mal die Frage, bevor ich es nämlich wieder vergesse. Dadurch, dass jetzt natürlich dieser ganze KI-Boom mittlerweile überall weltweit eingeschlagen ist, wird das in Zukunft eine Herausforderung, was die Kapazitäten, die Verfügbarkeiten und sowas angeht für den digitalen Arbeitsplatz, für die Virtualisierung im normalen klassischen Umfeld?
Also um ehrlich zu sein, glaube ich das nicht. Warum? Also wenn wir von End-User-Computing oder digitalen Arbeitsplatz im Allgemeinen reden, dann sind die Anforderungen doch ein Stück weit andere. Wir brauchen natürlich lang nicht so viel GPU oder generell gesprochen Compute-Performance. Natürlich brauchen wir die Compute-Performance, um unsere Grafik eben Pixel zu beschleunigen. Aber die Anforderungen sind natürlich lang nicht so hoch, wie das jetzt speziell im KI-Umfeld immer mehr aufkommt. Da reden wir dann von Multi-GPU-Systemen. Also ich sag mal, selbst ein 8-GPU-System ist für viele aktuelle KI-Modelle mittlerweile schon fast nicht mehr ausreichend. Und damit könnte ich, sage ich mal, sofern das System Grafik unterstützen würde, natürlich doch eine sehr, sehr große Anzahl an VDI-Desktops beispielsweise betreiben. Daher, also ich glaube nicht, dass wir da in irgendwelche größere Probleme kommen. Also dieses VDI-Thema wird uns weiterhin parallel begleiten. Und man muss ja auch ganz ehrlich sagen, für das VDI-Umfeld kommen ja noch sogenannte Universal GPUs zum Einsatz, also GPUs, die auch noch Grafik können. Und für das KI-Umfeld hat sich in den letzten Jahren eben rauskristallisiert, dass man hier auf spezielle GPUs setzt, die eigentlich auch keine wirkliche Grafik mehr unterstützen.
Okay, cool. Dann lass uns zurück zum eigentlichen Thema kommen, des digitalen Arbeitsplatzes. Nur mal ganz kurz vorweg, ich muss natürlich ehrlich gestehen, bin ich ja schon seit Kindes an ein großer Fanboy von Nvidia, habe immer in meinen Gaming-PCs bis auf einmal eine Ausnahme gemacht und bin halt zu einem anderen Hersteller gegangen, bekannterweise natürlich halt AMD damals gewesen. Aber ansonsten war bisher in jedem meiner Gaming-PCs halt immer eine Nvidia-Karte drin und bin damit auch immer sehr glücklich bisher gewesen. Ich weiß aber, dass es da natürlich im Gaming-Umfeld halt immer das eine Lager und das andere Lager gibt, aber das ist ja nicht das Thema. Stefan, Barisch, vielleicht könnt ihr mir mal kurz erklären, was ist eigentlich Nvidia oder eine Grafikkarte im Umfeld des EOC, des digitalen Arbeitsplatzes?
Und vielleicht als Ergänzung dazu, da Stefan, du ja angegeben hast bei der Einleitung, 20 Jahre bist du in dem Umfeld schon unterwegs, vielleicht auch ein bisschen die Historie in dem gefielten Arbeitsplatz und wann kamen die ersten Grafikkarten oder die Anforderungen nach einer Grafikkarte hinzu.
Ja, gerne. Also Grafikkarten, wo ich das erste Mal mit Grafikkarten und einer Desktop-Virtualisierung zu tun hatte, unter Citrix damals, war circa 2010. Da kamen so Büros um die Ecke, die irgendwie Häuser gebaut haben etc. Also irgendwie klassische CAD- und CAM-Anwendungen hatten und wollten diese von extern für externe Mitarbeiter, die aus dem Ausland arbeiten, verfügbar machen. Und damals hat man tatsächlich, oder wir haben das gehabt, Workstations ins RZ reingestellt mit ganz klassischen Nvidia Quadro-Karten, Quadro 2000 oder sowas hießen die Dinger, und haben dann dort diese Dinger freigegeben für die externen Kollegen. Die Grafikkarten-Virtualisierung, die kam ein paar Jahre später. Ich meine 2013, 2014 hatten wir so das erste Projekt.
Ja, richtig. 2013 im Oktober kam die erste, damals noch sogenannte Grid-Version raus.
Auf Xen-Server.
Grid 1.0, ja.
Also das war schon echt cool. Die Kartenform hat sich gar nicht groß geändert. Also wenn man aus der Gaming-Szene kommt und kennt diese klassischen RTX-Karten in dem Referenzdesign von Nvidia, die sehen, finde ich, immer noch sehr, sehr ähnlich aus. Aber die haben wirklich sack viel Strom gebraucht, die Dinger, die mussten extrem gut gekühlt werden. Und da gab es auch so ein, zwei Hürden noch, die man nehmen musste, aber grundsätzlich funktionierte das, ja. Aber Barisch, ich habe jetzt gerade was über Grafikkarten und Grafikkartenvirtualisierung erzählt. Willst du mal Virtualisierung? Also, was heißt es, dass ich eine Grafikkarte jetzt virtualisiere?
Naja, angefangen hat ja die Virtualisierung irgendwann mal zumindest für unsere Zeitrechnung, normale Intel-Jünger, kann man ja eigentlich mit VMware die Ära letztendlich sehen, was man so im Commodity-Umfeld gesehen hat, was kann man denn alles virtualisieren, CPU, RAM, Festplatten und so weiter. Und die letzte Bastion, die es eben noch zu erklimmen galt, war eben die Grafikkarte. Da hat es tatsächlich bis 2013 gedauert, bis Nvidia eben den ersten Grid-Manager, vGPU-Manager herausgebracht hat. Und wie es halt schon aus der Vergangenheit mit VMware möglich war, eine virtuelle Maschine eben mit virtueller Hardware zu bestücken, CPU und so weiter, war halt dann irgendwann mal die Grafikkarte noch das letzte Stück. Und bis dahin, tatsächlich war das ja so, wie du schon gesagt hast, Stefan, ich kenne das auch noch, die HDX 3D Professional als Serverinstanz-Installation auf diesem Remote-PC, die dann quasi in den Rechenzentren bei den Kunden als Server in Bodenhaltung, haben wir es immer genannt, weil es waren ganz normale Desktop-PCs, die wurden dann irgendwie vor die Racks hingestellt, bis es dann gequillt ist, bis die Tür nicht mehr zugegangen ist. Ne? Habe ich so einen Kunden gehabt, der hatte dann irgendwie 50 von diesen Dingern da im Serverraum drinstehen und der war dann heilfroh, als endlich dann die erste Grid-Version rauskam. Und ja, am Ende des Tages sorgt dieser vGPU-Manager dafür, dass eben die physikalische Grafikkarte einer VM partitioniert zur Verfügung gestellt werden kann.
Wow. Okay, das heißt, ich muss gar nicht mehr so einen einzelnen riesigen Kasten vorhalten, der dann je nachdem von einer Person konsumiert wird, sondern im Endeffekt kann ich jetzt... Wir bleiben mal, um das Beispiel einfach zu halten, stecke ich mir jetzt quasi eine Grafikkarte ins RZ, in einen meiner Hosts und verteile dann die Leistung dieser Grafikkarte auf eine bestimmte Anzahl von virtuellen Maschinen. Ist das korrekt?
Ja, ganz genau. Also du hast im Prinzip in deinem Host entsprechend wie viel Slot man eben freigegebene Slots vom Hersteller, ist ja immer unterschiedlich. Jeder OEM hat ja bestimmte Slots zur Verfügung. Das ist zwar oft deckt sich das, aber nichtsdestotrotz gibt es ein paar kleine Unterschiede. Angenommen, wir haben zwei GPUs drin und je nach Use Case können wir da bis zu 32 oder 64 VMs, aber in der Regel geht man da auf weniger VMs pro Host. Entsprechend halt partitionieren und sagen, hey, jede VM bekommt so und so viel Stück von dem Kuchen ab.
Wow. Und dann, um das Beispiel von Stefan wieder aufzugreifen, kann ich im Endeffekt meine CAD-Anwendung, sei es nun für ein Architektbüro oder was auch immer, oder wenn ich halt irgendwas 3D modellieren möchte, kann ich jetzt meine CAD-Anwendung auch wieder auf eine dieser VMs installieren.
Ja.
Und diese VM, auf der meine CAD-Anwendung läuft, konsumiert dann Grafikkartenleistung, GPU, von diesem freigegebenen Host.
Genau.
Korrekt, ja.
Alter, okay.
Und das Coole ist an der Geschichte, man kennt es ja, es gibt ja verschiedene Grafikkartengrößen. Und natürlich waren die ganzen CAD-Konstrukteure immer sehr, ja, die haben sie liebevoll gestreichelt, ja, diese Workstations mit den dicken Grafikkarten, das fanden die immer super cool. Und waren dann erst so ein bisschen skeptisch, als wir gesagt haben, ja, du kriegst jetzt ein Achtel Grafikkarte. Achtel Grafikkarte. Und dann noch VDI. Da muss
das
ich
reicht
ja meinen,
doch nicht mehr.
Das reicht nicht mehr. Da muss ich mal eine schöne Kiste, die unterm Schreibtisch steht, abgeben. Aber man konnte das relativ schnell ihm erklären, dass man sagt, okay, pass mal auf, du hast eine viel, viel geilere Grafikkarte da drin. Mhm. Und im Worst Case hast du nur ein Achtel. Aber dadurch, dass ja dann mehrere User auf eben einem Chip arbeiten, verteilt sich die Last. Und im besten Fall kriegst du eine viel, viel bessere Performance, als dass du das von deinem Desktop-PC gewohnt warst. Und das war auch tatsächlich, hatte ich ein, zwei Kunden, die das dann laufen lassen haben und nachts zum Beispiel irgendwelche Modelle gerechnet haben, wo die gesagt haben, boah, das dauert immer so 6-7 Stunden, dann ist das fertig. Und dann haben wir das getan, in so einem Proof of Concept getestet. Und dann waren die nach anderthalb Stunden fertig. Und dann sagten die, wow, das ist aber schon cool. Also da gibt es dann auch gewisse Mehrwerte, die man denen dann erstmal beibringen muss.
Hm. Ja, Wahnsinn.
Aber wir reden jetzt die ganze Zeit schon über CAD, CRM-Anwendungsfälle. Gibt es im Digital Workspace-Umfeld auch andere Use Cases, also sprich, braucht man die Leistung der Grafikkarten auch mittlerweile für andere Applikationen, die nicht spezifisch für diese Use Cases tragen, dass wir da auch Mehrwerte liefern können, nicht nur im CAD oder CAM-Umfeld, sondern auch in anderen Gefilden?
Ja, da kann ich gern was dazu sagen. Also wir haben verschiedene Offerings, auch natürlich verschiedene Lizenzeditionen. Was du gerade angesprochen hast, das nennt sich bei uns VPC, das steht für Virtual PC. Das ist eben unsere Edition für klassische wie die AI-Desktops, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Also diese typischen Office-Worker, die natürlich gewisse Anforderungen haben, nämlich die wollen MS Office machen, die wollen Teams nutzen, die wollen das übliche Browsing beschleunigt haben, nämlich solche Use Cases eben wie YouTube-Videos möglichst performant anzusehen oder eben anderen Multimedia-Content konsumieren. Und da hat sich die letzten Jahre eben deutlich rauskristallisiert, speziell in der VDI-Umgebung. Wenn ich keine physische GPU zur Verfügung habe, dann muss ja diese ganzen Grafik-Content-Themen durch die CPU emuliert werden. Und das ist eben immer langsamer und erfordert sehr viel CPU-Leistung. Vor diesem Hintergrund haben wir eben auch spezielle, nicht ganz so leistungsstarke GPUs, die aber dann viel Framebuffer, also Grafikmemory mit sich bringen, um diese User dann mit einem sogenannten kleinen vGPU-Profil, 1 oder 2 GB Grafikmemory zu bestücken, damit man dann auch für diese Use Cases eben eine möglichst gute End-User Experience herstellen kann, weil letzten Endes geht es ja immer darum, diese VDI-User, die sind von zu Hause oder vielleicht auch lokal am Notebook eine möglichst performante Umgebung gewohnt. Und wenn man dann einen VDI-Desktop ohne GPU bereitstellt, dann können die halt auch relativ schnell feststellen, das laggt doch ziemlich, wenn ich das oder die Aktion hier durchführe. Und genau vor diesem Hintergrund dann eben VDI-Desktop mit einem kleinen GPU-Profil, mit diesem sogenannten VPC-Use-Case.
Es ist ein hervorragendes Beispiel, weil ich erinnere mich auch, dass so kurz vor der Pandemie, so 2019, 2020 vielleicht auch schon, weiß ich auch, da gab es einige Kunden, die dann irgendwie schon so den Move in die M365-Welt mit Teams oder WebEx oder Zoom oder was auch immer halt gemacht hatten und generell auch andere Applikationen ja auch immer leistungshungriger wurden, als man, sag ich mal, noch so von vor 10, 15 Jahren, also nicht, dass Applikationen nicht damals auch schon leistungshungrig waren oder nach der CPU gegiert haben, aber irgendwann fing halt so dieser Wechsel an, dass meine CPU kann gar nicht mehr alles abdecken, weil du schon gesagt hast, Browser, Webseiten, die wollen mittlerweile auch so viel Leistung haben und da kann ich nicht immer alles halt auf die CPU auslagern und da erinnere ich mich halt auch, da gab es wahnsinnig viele Kunden, die dann nämlich angefragt haben, ja, Herr Sabat, wie sieht's denn aus, was haben wir denn hier so als Alternativmöglichkeiten und ungelogen, also ich glaube 70-80% der Kunden haben dann auch auf eine Virtualisierung einer Grafikkarte gesetzt und sind auch mit dem Ergebnis sehr zufrieden gewesen. Es gibt natürlich halt auch, machen wir uns nichts vor, es gibt gerade ja auch für Teams im Citrix-Umfeld oder bei Horizon ja auch, gibt's ja diese Optimierung. Aber ich erinnere mich noch so vor 5 Jahren, so roundabout 2019, da war diese HDX-Optimierung oder die Microsoft, die Teams-Optimierung in Citrix war zwar gut und hat auch funktioniert, keine Frage, aber es gab halt immer so Abstriche von dem eigentlichen nativen Teams-Client, dass du zum Beispiel, glaube ich, nur 2 Kameras sehen konntest, obwohl halt 8 Leute im Call waren. Der Präsentationsmodus war nicht so cool und Stefan, du kannst halt bestimmt noch mehr sagen, aber mir ist es halt dann aufgefallen, so dass so um 2019 herum gab es so für mich zumindest gefühlt halt so eine Welle, die einfach dafür gesorgt hat, okay, die CPU reicht eben nicht mehr aus. Stefan, aber ich hatte dich unterbrochen, vielleicht kannst du das ja noch ergänzen oder was anderes hinzufügen.
Du hast ja schon viele Punkte vor dem gesagt, wo ich auch drauf einsteigen wollte. Das Problem war tatsächlich, dass wir bis Server 2008 oder Windows 7 VDI gar nicht groß den Need hatten, eine Grafikkarte reinzustecken, weil die Anwendungen noch relativ flach konfiguriert und installiert waren. Und da haben wir das gar nicht so stark gemerkt. Mit 2016 und Windows 8 hat sich das grundlegend geändert und es war auch immer schwierig für uns, dem Kunden zu erklären, warum er jetzt eine Grafikkarte braucht. Also ich weiß noch, da war Simon auch oft dabei bei Veranstaltungen, dass wir gesagt haben, guck mal hier, es gibt jetzt das neue Office und wenn du das einsetzt auf 2016 oder auf dem Windows 8 VDI, dann hast du 30-40% mehr CPU-Last auf der Kiste. Und dann sagten die immer so, ja, sie können uns alles immer schön erzählen, wir haben das die letzten Jahre auch nicht gebraucht, wir wollen das nicht, das kostet Geld. Und dann sind wir hergegangen und haben gesagt, es gibt ja Tools und wir machen das immer gerne beim Kunden vor Ort, ein Proof of Concept. Die kriegen von uns eine Kiste hingestellt mit einer super dicken Grafikkarte, erstmal all in, und wir messen das dann. Zum Beispiel mit dem Uber Agent. Nvidia hat auch ein eigenes Tool, da kann der Simon gleich vielleicht noch was zu sagen, um zu erkennen, in welchem Maße benötigt der Desktop eine bestimmte Applikation GPU Leistung, also Rechenleistung oder GPU-RAM. Und dann können wir dem Kunden schon sagen, okay, pass mal auf, so und so viel Anteil hat die GPU an deinem ganzen System. Und dann kriegt er von uns nicht zu viel oder auch nicht zu wenig. Es ist, da muss ich gerade so ein bisschen widersprechen, wir brauchen immer mehr Grafikkarte drin. Jein, ich sehe im Moment so einen Trend, so ein bisschen auch rückwärts, aber nicht für alle Use Cases. Wenn wir ganz normale Taskworker haben, dann reicht es manchmal mittlerweile tatsächlich schon aus, ohne GPUs zu arbeiten, weil die auch einen gewissen Overhead erzeugen, weil wir mittlerweile CPUs haben, die extrem stark sind und extrem viele Kerne haben. Das heißt, wir können ja, wieder diese CPU-Last wieder erschlagen mit dicken CPUs. Ne? Also, ja.
Ja, ja, ich wollte damit auch nicht sagen, dass jetzt halt dass man alles mit Grafikkarten lasst oder schlagen kann. Ich wollte nur sagen, für mich war es damals eben halt so gefühlt so eine Welle, die halt losgetreten wurde. Vielleicht war sie auch vorher schon da, aber wie gesagt, ich habe sie halt selber erst 2018, 2019 halt erfahren. Und aber du hast natürlich völlig recht, man muss immer jeden einzelnen Use Case betrachten, und ist ja perfekt, wenn du das ansprichst, dass es dann halt auch Tools gibt, die mir nämlich auch zeigen, habe ich danach überhaupt einen Mehrwert? Oder zeigt mir das Tool hier eigentlich vielleicht auch gerade, guck mal, ist eigentlich die gleiche Performance wie vorher, vielleicht so 3, 4, 5%, sind die dir wichtig oder eben nicht?
Absolut wichtiger Punkt ist dieses Messen im Vorfeld tatsächlich. Also das sehen wir bei vielen POCs. Ja, brauche ich es überhaupt, ist mal die erste Frage, und wenn ja, wie viel davon? Ja, das ist halt wie zu vergleichen mit einer Probefahrt beim Autohändler. Ich könnte jetzt auch einfach Geld auf die Theke hinlegen und mir das dickste und schnellste Auto kaufen, wenn ich es mir leisten kann, ja. Aber die Frage ist, ja, brauche ich das überhaupt? Und dafür sind eben genau diese Messungen da. In der Anfangszeiten, vielleicht nochmal ein bisschen zurück in die Geschichte, hatten wir all diese Möglichkeiten in der Form so noch nicht. Und da war auch der Vergleich auch ein bisschen schwieriger aus meiner Sicht, weil all diese Virtualisierungstools, was wir hier einsetzen, ob es das Grafikvirtualisierung ist, Desktop-Virtualisierung, die basieren ja oder setzen ja alle letztendlich auf dem Betriebssystem von Microsoft Windows am Ende des Tages auf. Und auch da hat in der Vergangenheit, wie der Stefan schon richtig gesagt hat, sehr, sehr viel getan. Und eine Citrix- oder Horizon-Umgebung oder eine Nvidia ist da auch nur so gut, wie das Betriebssystem es nachher zulässt. Ne? Also diesen exorbitanten Sprung von noch zu XP-Zeiten auf Windows 7, das war ja quasi ein Quantensprung aus der damaligen Sicht, mit weniger Ressourcenhungrigkeit trotzdem eine schöne Oberfläche gehabt und so weiter, haben wir das dann richtig gemerkt, okay, brauchen wir jetzt hier tatsächlich auch die Grafik in den virtuellen Desktop. Die User haben das auch daher gemerkt, bevor man noch SSDs hatte in den Laptops, ja, war vielleicht warten und anmelden Standard, weil es war halt damals so, weil die Festplatten haben es nicht hergebracht, ja. Und spätestens als die SSDs Einzug gehalten haben im Commodity-Umfeld PC und Laptop, hat der User schon einen Sprung gemerkt, ja, wie schnell das alles gehen kann. Und deswegen ist halt dieses Messen nicht nur auf die Grafik zu gucken, sondern wo hakt's denn? Und ja, Betriebssysteme haben sich weiterentwickelt, völlig klar. Heutzutage wissen vielleicht nicht alle, ich wusste das auch nicht lang, beziehungsweise für mich war das eigentlich eher normal, ja. Wenn man heutzutage auf Startmenü klickt, ich weiß, seit wann das so ist, ab Windows 8, glaube ich, springt schon die Grafikkarte an, weil es so programmiert wurde, dass eben die Grafikkarte angesprochen werden soll. Ne? Und man darf halt eins nicht vergessen, die Rechner von heute, die sind so leistungsfähig, das ist völlig selbstverständlich. Ich gehe heute in meinen Elektrofachmarkt meiner Wahl, hole mir irgendeinen Office-Laptop und habe da die feinsten Elemente drin eigentlich für einen schmalen Taler. Und diese ganze Leistung habe ich für mich alleine zu 100%. Ja. Und wenn wir halt Desktop-Virtualisierung machen, dann haben wir, je nachdem, 2 oder 4 Hosts, haben da vielleicht 50 oder 80 User im Hintergrund, die das gleichzeitig nutzen sollen. Und deswegen muss halt da die Hardware extrem genau gesized werden. Ja, und da hilft halt, jede Hardware erschlägt halt irgendwelche Optimierungen. Ne? Und wenn ich das halt mit Hardware machen kann, ist es halt deutlich zielführender.
Könnte ich euch mal alle drei, also Barisch, Simon und Stefan, könnte ich euch mal alle drei eine Frage stellen? Und zwar die Einsatzmöglichkeiten von einer NVIDIA-GPU. Was sind da, vielleicht kann jeder ein Top-Anwendungsbeispiel nennen. Und wenn der eine das dann schon gesagt hat, darf der andere es nicht wiederholen. Von daher, da würde mich mal interessieren, was sind so das, wo ihr sagt, in den letzten, sagen wir mal, in den letzten 2, 3 Jahren, was ist da so eure Top-Einsatzmöglichkeit? Ich habe verstanden, wir müssen immer messen und man kann es nicht pauschalisieren. Okay, Haken dran. Jetzt versuchen wir das mal, ignorieren wir das mal, aber es wird ja trotzdem für euch wahrscheinlich Kundensituationen gegeben haben, wo ihr sagt, so, oh ja, das ist halt immer ganz oben mit dabei. Und da würde ich gerne mal reihum, ihr könnt euch auch selber überlegen, wer anfangen darf, einfach mal von jedem so ein Einsatzbeispiel oder ein Szenario mir mal gerne bildlich vorstellen wollen.
Naja, also Stefan zeigt schon auf mich. Naja, ich sag mal, wo es im Prinzip klassischerweise herkommt, die allerersten Use Cases waren ja tatsächlich, wie schon oft besprochen, hat der eine oder andere schon oft gehört, vielleicht war CAD-CAM-Anwendung. Ne? Angefangen von Remote-PC, einfach nur das Protokoll zu nutzen und das Citrix in Zusammenarbeit mit dem HDX 3D Professional auf die Quadro-Features der Grafikkarte Remote im HDX oder im ICA-Protokoll zugreifen kann. Und so gleich die ersten virtuellen Use Cases waren natürlich genau diese Power-User oder Designer an der Stelle. Ne? Also da habe ich auch so die meisten Erfahrungen, das mache ich auch, ich gebe es auch zu, am liebsten. Ja, nicht, dass ich die anderen auch nicht so gern, weniger gern machen würde, aber so mit den CAD-Use-Cases, so bin ich halt quasi in das Thema auch damals reingerutscht und kenne auch die Problematiken mit den End-Usern, die es halt immer gibt, aus IT-Sicht gegenüber eben der Fachabteilung. Ja, also man hat im Prinzip ein produzierendes Gewerbe und hat Entwickler im Einsatz oder als Mitarbeiter. Und die müssen halt tagtäglich irgendwelche Sachen konstruieren, irgendwas erarbeiten, eben auf hochkomplexen oder beziehungsweise gut ausgestatteten Rechnern. Und das ist halt so einer der bekanntesten Use Cases an der Stelle. Und man nimmt im Prinzip, wie der Stefan schon vorhin das richtig gesagt hat, dem User seine geliebte Power Workstation mehr oder weniger weg und lässt ihn quasi remote auf einer VM arbeiten. Hat aus IT-Sicht schon mal 2 gute Vorteile. Man kann das erstmalig im Vergleich zu vorher standardisieren. Das heißt, man hat einen Standard VDI-Desktop mit einer entsprechenden Softwareliste drauf und der User kann das Ding eigentlich gar nicht mehr zerstören, weil es halt mit entsprechenden Provisionierungsmethodiken, die es halt im Hintergrund dann mit Horizon oder mit Citrix gibt, eben festlegt und der Benutzer kann es im Prinzip nur noch nutzen, das was er braucht, und man hat eben die ganze die Datensicherheit, die Datenhoheit. Es läuft halt bei sich im Rechenzentrum und der User kann nur noch holt sich nur noch die Bilddaten und hat gar keine Daten mehr lokal. Ja, wenn man produzierende Gewerbe sieht, die in Deutschland sitzen und weltweit irgendwelche Entwickler haben, ist es natürlich von Datensicherheitsseite ein sehr guter Aspekt.
Na klar, da kommen natürlich jetzt noch die anderen Vorteile einer Virtualisierung des Arbeitsplatzes hinzu, natürlich, das verstehe ich. Und dein Beispiel oder dein Top habe ich verstanden, da geht es halt um die 3D-Modellierung, um die Nutzung halt solcher Tools. Okay, super, danke. Dann next.
Ja, ich würde Stefan den Vorzug lassen, weil dann wird es langsam schwieriger und ich mache dann den dritten Use Case hoffentlich.
Ja, sehr gut.
Ja, ich glaube nicht, dass dir gleich noch was einfällt, Simon. CAD ist halt First Choice. Wir haben auch natürlich Sachen wie Grafikdesigner und Co., aber das hatte ich tatsächlich, ich glaube, nur ein einziges Mal. Von daher wäre für mich der zweitnächste große Use Case tatsächlich der schnöde Taskworker, ja, der halt Office benutzt, der im Webbrowser browst, Und so halt entsprechend unterwegs, also wo jeder denkt, braucht er eh nicht. Und das Lustige ist, mit diesen Messtools, die wir haben, stellen wir fest, dass die Webbrowser immer in den Top 5 sind, was Grafikkartenleistung angeht. Die sagen, ja, warum? Ich sage, ja, ihr scrollt, da ist Video drin, da sind irgendwie wie DirectX-Elemente drin und Co. Also da steckt schon richtig viel Musik drin. Also von daher wäre für mich Top 2 auf jeden Fall der Office-Worker, der nicht nur mit einer Applikation arbeitet, aber der letztendlich für mich der Standardarbeiter. Okay. So, Simon, cool. Was haust du raus?
Perfekt. Ja, ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Wir entwickeln uns ja auch weiter. Deshalb würde ich jetzt einfach auf diesen dritten Use Case, nämlich den reinen Compute Use Case, eingehen wollen. Da sehen wir nämlich natürlich aktuell auch ein großer Trend hin. Und warum soll man das nicht auch virtualisieren können? Man könnte vielleicht eingangs so als Übergang klassisch von Grafik auf Compute noch so einen gemischten Graphics and Compute Use Case erwähnen. Auch das gibt es natürlich relativ häufig in letzter Zeit. Warum? Viele professionelle 3D-Applikationen nutzen bereits Compute, nämlich sogenanntes CUDA. Also das ist unser Compute-Protokoll, um diverse Tasks zu berechnen. Also bei Fluid Simulations beispielsweise oder reines Raytracing für spezielle Fahrzeuge. Auch hier wird eben nicht nur Grafik verwendet, sondern dann eben auch die GPU zum reinen Rechnen. Aber ich habe es gerade erwähnt, wenn wir jetzt so einen klassischen reinen Compute-Use-Case uns anschauen wollen, dann geht es immer mehr in Richtung Generative AI, sogenannte Large Language Models beispielsweise. Das sind dann die Use Cases, die vor knapp anderthalb Jahren mit dem altbekannten ChatGPT begonnen haben. Das war so die Initialzündung so in diese Welt des Gen-AIs. Und ich muss ganz klar gestehen, also in letzter Zeit habe ich relativ viele Anfragen bei mir auf dem Tisch, wo dann Kunden tatsächlich auch virtualisiert Compute bereitstellen wollen. Wir als NVIDIA haben uns da vor knapp über einem Jahr ein bisschen neu aufgestellt. Auch hier wurde aus dem ursprünglichen vGPU-Produktportfolio, da gab es das sogenannte Virtual Compute Server Produkt eben auch als ein Teilprodukt des vGPU-Portfolios. Aber das hat man jetzt eben abgespalten, also mehr oder weniger dem vGPU-Portfolio entnommen und hat damit einen neuen Bereich, das sogenannte NVIDIA AI Enterprise-Produktportfolio, gegründet oder das als Grundlage genommen. Warum? Man hat eben gesehen, es wird mehr mit dem reinen Compute und hat auf die Anforderung reagiert und damit eben auch neue Software Portfolio sozusagen auferlegt oder gegründet. Und das NVIDIA AI Enterprise ist so aktuell das, was bei NVIDIA jetzt als neue Cash Cow angesehen wird, weil eben immer mehr Anfragen in diese Richtung kommen, dass auch vielleicht nicht nur die ganz Großen, die wir alle kennen, nämlich Meta, Google und wie sie alle heißen, die eben die Large Language Models vorantreiben, sondern dass dann irgendwann auch bei den Enterprises beziehungsweise auch beim Mittelstand ankommt. Warum? Es geht nicht mehr darum, so ein Large Language Model von Scratch, also mit unendlich vielen Daten zu trainieren, sondern in der Zukunft vielleicht einfach nur noch anzupassen. Das heißt, man nimmt ein sogenanntes fertiges Foundation Model, packt es auf seine virtuelle Maschine, also auf seine VM, macht dann vielleicht noch ein bisschen Feintuning oder flanscht da eine sogenannte Vektordatenbank an, auf der dann die Unternehmensdaten im PDF-Format oder wie auch immer hochgeladen werden. Das heißt, man kombiniert einfach existente KI-Modelle dann mit den eigenen Unternehmensdaten und kann dann sehr schnell und relativ einfach mit vertretbarem Aufwand so einen eigenen angepassten Chatbot beispielsweise bauen. Und das ist exakt das, was wir momentan am Markt sehen, dass das erste Kunden auch eben, wie gesagt, im Mittelstand oder eben bei Enterprise-Unternehmen beginnen zu tun. Und ja, diese Kunden haben im Regelfall ja schon eine existierende VDI-Umgebung, zumindest bei den größeren Kunden. Und dann ist es eben ein logischer Schritt, auf weitere Linux-VMs dann zu setzen, eben auch mit vGPU und ja, dann das reine Compute der GPUs zu nutzen.
Fabian, ganz kurz, vielleicht so einen ergänzenden, abrundenden Use Case vielleicht noch. Es gab ja, oder es gibt es immer noch, ist vielleicht in Vergessenheit geraten, Graphics by Day, Compute by Night. Wie sieht's denn da aus?
Ja.
was hat es damit auf sich?
Also, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Ich glaube, das war so 2019, als wir genau dieses Thema so als netten Showcase auf der damaligen VMworld in Barcelona präsentiert haben. Warum? Weil das waren so diese Anfänge, als diese ersten Compute-Anfragen, also wirklich das Ganze vor dem Gen-AI-Hype aufgekommen sind. Da war es mehr so tatsächlich Compute im Sinne von CUDA, also reines Number-Crunching. Beispielsweise irgendwelche, wie vorhin erwähnt, Simulationen oder eben Compute-Berechnungen im Hintergrund. Und da hat man dann sich gedacht, diese Grafik-Desktops, also die normalen VDIs, die brauche ich ja eigentlich nur zu den Working Hours. Also 8 Stunden, vielleicht 10 Stunden und die ganze Nacht über idlen die im Rechenzentrum. Und zu damaliger Zeit waren eigentlich die GPUs bereits potent genug, um damit auch Compute-Tasks durchzuführen. Sodass dann die Idee aufkam, ja, warum sollten wir diese Ressourcen dann nicht, wenn sie VDI-technisch abends nicht mehr verwendet werden, suspenden, also quasi ruhig stellen, und dann gebündelt an gewisse Compute-VMs anhängen, um dort das klassische Number-Crunching zu machen. Also von der Idee her spricht auch heute noch nichts dagegen. Es hat leider nur extrem an der Umsetzung gescheitert. Nämlich, es gibt eigentlich keine sinnvollen Systeme, ich nenne es immer gern die Middleware, die einfach fehlt, um diese Tasks zu automatisieren. Sprich eben gerade diese Maschinen dann zu suspenden, die GPU-Ressourcen freizugeben, diese Ressourcen dann wieder an andere VMs anzuhängen und das Ganze automatisiert eben dann von Tag auf Nacht und andersrum dann wieder umzustellen. Und damit ist das aus meiner Sicht gescheitert. Mittlerweile redet man eigentlich nicht mehr allzu viel davon. Warum nicht? Auch das habe ich eingangs schon erwähnt. Es hat sich die letzten 2-3 Jahre eben rauskristallisiert, dass dieses Compute-Business so schnell vorangeht, sich weiterentwickelt und man dann jetzt einfach auf der Chip-Design-Seite dem Ganzen auch Rechnung trägt und reine Compute-GPUs baut, die dann schon ein Stück weit andere Ausprägungen mit sich bringen. Zum einen dann nicht mehr für VDI geeignet sind, weil beispielsweise keine Encode-Engines mehr vorhanden sind, sodass man diesen Remoting-Stack-Stream nicht mehr in Hardware encodieren kann. Deswegen fallen diese GPUs dann schon mal raus. Aber dafür haben diese reinen Compute-GPUs dann eben andere Funktionalitäten, beispielsweise Transformer-Engines, die dann eben für diese Compute-Modelle oder Large Language Models dann eben spezielle Recheneinheiten mitbringen, um das Ganze sehr effizient zu rechnen.
Wir haben jetzt schon Ausblicke bekommen, wo das Ganze, glaube ich, hingehen kann, ja, oder auch wird. Vielleicht auch da noch, wo viel Licht, gibt es doch bestimmt auch irgendwo Schatten. Also sprich, es gibt doch auch aus dem täglichen Leben wahrscheinlich Herausforderungen, wo wir sagen müssen, sorry, den Use Case können wir in der Art, in der Größe, wie auch immer vielleicht nicht in Gänze abbilden oder abdecken. Gibt es da irgendwie aus der Praxis Beispiele, wo man sagen könnte, ja, da tun wir uns aktuell noch schwer, weil uns Mittel A, B, C nicht zur Verfügung stehen?
Ja, also da fällt mir spontan ein Use Case ein. Das ist zwar, ich würde es mal schon ein Nischen-Use Case nennen, aber der ist beispielsweise jetzt bei Kunden eben so hinten runtergefallen durch unsere, ich nenne es mal neue Strategie, Grafik und Compute ein Stück weit auch hinsichtlich der Chips zu splitten, nämlich sogenannte Double Precision Use Cases. Also Double Precision bedeutet eben, das ist, ja, wie soll man es beschreiben? Es gibt Applikationen, die erfordern zum Berechnen eine doppelte Genauigkeit. Und unsere klassischen, wir nennen das 100er GPUs, das waren immer die stärksten GPUs, die konnten das immer in Hardware. Und alle anderen GPUs, da gibt es so einen Faktor 1 zu 20 oder mittlerweile 1 zu 35. Also in anderen Worten, die haben extrem geringe Double Precision Möglichkeiten, weil das in Hardware nicht wirklich ausgeprägt ist und somit sind die für Double Precision eigentlich ungeeignet. Wenn man jetzt diesen Use Case sich anschaut, dann ist das im Regelfall so ein CAE Use Case. Also da im CAE-Umfeld gibt es viele Applikationen, Ansys beispielsweise, um einfach mal einen zu nennen, die laufen unter Windows und brauchen dann aber eigentlich Double Precision, um eben diese Berechnungen vernünftig durchzuführen. Und ja, in der Vergangenheit war das kein Problem. Warum? Es gab zum Beispiel eine GPU wie eine V100. Das war tatsächlich die letzte GPU, die eigentlich Compute und Graphics vereint hat und Double Precision konnte. Seit der V100, also beginnend mit der A100, war jetzt diese Aufspaltung von Graphics und Compute. Das heißt, diese Double Precision GPUs, die 100er, können jetzt eigentlich kein Graphics mehr, haben somit keinen vernünftigen oder eigentlich gar keinen Windows-Treiber mehr. Man muss hier mal ein bisschen aufpassen, weil es gibt auch für diese GPUs einen Windows-Treiber, der unterstützt aber nur sogenannten TCC-Mode und das TCC steht für Tesla Compute Cluster. Das heißt, wenn ich unter Windows reines Compute nutze, dann wäre das möglich, aber diese CAE-Use-Cases, die erfordern ja trotzdem quasi Grafik, sonst würden sie nicht unter Windows laufen. Die brauchen aber, wie gesagt, Compute zum Rechnen und da dann eben Double Precision Compute. So, und jetzt gibt es eben keine GPUs mehr von Nvidia, die diesen Use Case abdecken. Und ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr schon zwei Kunden gehabt. Das sind meistens so größere Maschinenbauer. Die haben CAE-Abteilungen eben für compute-intensive Berechnungen. Ich habe vorhin ja schon ein paar Beispiele genannt. Ebenso Simulationen, Luftströmungsanalysen, was auch immer. Und ja, das ist jetzt tatsächlich so ein Use Case, den wir Stand heute nicht mehr sinnvoll bedienen können.
Ja, das sind ja spannende Themen, die da anstehen und auch Punkte oder Herausforderungen, wo wir leider keine Antwort drauf haben. Aber mich würde noch eins interessieren, Simon. Wenn wir den, darf ich es Stellenwert nennen, das Thema im Kontext Digital Workspace oder digitaler Arbeitsplatz, wie wir hier Grafikkarten einsetzen. Und Nvidia hat ja auch noch andere Geschäftsfelder. Wie sind da die Verhältnisse einzuordnen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also darauf zu antworten ist relativ schwierig. Natürlich sehen wir intern diesen KI-Trend, der alles überwuchert, zumindest für einen Moment. Man vernimmt ja auch gefühlt täglich aus der Presse wieder irgendeinen größeren Deal, dass, keine Ahnung, vor kurzem war es Meta, ich glaube, für dieses Jahr irgendwie 350.000 GPUs im H100-Umfeld, also reine Compute-GPUs, bestätigt zu ordern oder schon geordert hat. Ich weiß es nicht. Also das zeigt natürlich schon, dass das, ich nenne es mal einfach mal, das Grafikbusiness ein Stück weit in den Hintergrund gedrängt wird. Einfach aufgrund der extremen Umsätze, die im Compute-Umfeld erzeugt werden. Nichtsdestotrotz bin ich sehr zuversichtlich, dass wir das weiterhin als ein sehr, sehr wichtiges Umfeld oder Vehikel betrachten, was mich beispielsweise sehr positiv stimmt, ist das Feature-Set oder die neuen Features, die wir jetzt beispielsweise mit vGPU 17 endlich rausgebracht haben. Warum? Da sind jetzt zwei Features dabei, auf die ich selber sehr stolz bin, weil das beides meine Feature-Requests waren und beides jetzt über Jahre lief. Nämlich das eine ist das sogenannte License Acquisition at User Logon. Da muss man vielleicht verstehen, dass wir in der Vergangenheit so ein kleines Mismatch zwischen unserer Eula und der, ich nenne es mal, technischen Implementierung unseres Licensings hatten. Warum? Es steht in der Eula drin, eigentlich CCU für Concurrent Use oder Concurrent Use. Die Lizenz bei NVIDIA wird allokiert, wenn der NVIDIA-Dienst gestartet wird. Das heißt, da muss noch kein User angemeldet sein. Somit haben viele Kunden dann immer ein bisschen Probleme gehabt, speziell im VDI-Umfeld. Da gibt es ja dann immer so Bereitstellungsmechanismen, dass man zu Peak-Lock-on-Hours beispielsweise 10% der Desktops bereits vorprovisioniert sozusagen. Und dann sind manchen Kunden halt einfach die Lizenzen ausgelaufen, weil nicht genug Lizenzen zur Verfügung waren. Also es waren eben mehr Maschinen da wie User. Und wenn eben, wie soll man sagen, dann noch kein User angemeldet war, hat die VM, also die Maschine, dann trotzdem schon eine Lizenz allokiert. Und genau dieses haben wir jetzt in einem neuen Feature umgebaut, sodass wir jetzt eben auch User-Logon-Agnostik die Lizenz eben allokieren. Das ist ein Feature, was eben jetzt seit doch 3-4 Jahren jetzt offen war. Das zweite Feature, das war eigentlich noch länger offen, nämlich das sogenannte Heterogeneous Profiles. Auch da muss ich etwas ausholen. Bei vGPU konnte man seit Beginn des Produkts, also jetzt seit knapp über 10 Jahren, auf derselben GPU immer nur ein Typ des Profils starten. Ein Beispiel, wenn ich das erste Profil mit einem 2 GB Framebuffer-Profil gestartet habe auf einer GPU mit 16 GB, dann mussten alle folgenden vGPU, die auf dieser GPU liefen, ebenfalls vom Typ 2 GB sein. In einer größeren Umgebung, wenn ich eben viele, viele GPUs habe, mag das recht unproblematisch sein, weil dann habe ich halt eine zweite, eine dritte, eine vierte oder wie auch immer, wie viele GPUs, auf denen dann eben andere Profilgrößen gestartet werden können. Aber bei kleineren Umgebungen habe ich vielleicht dann nur ein, zwei GPUs in Summe und würde dann doch gerne unterschiedliche GPU-Profiltypen nutzen. Und das ist jetzt exakt was, was wir mit vGPU 17 final released haben. Man muss als kleine Fußnote noch dazu sagen, der Hypervisor muss es leider noch unterstützen. Deswegen ist das mit unserem Release so, dass aktuell nur KVM-basierte Hypervisoren das Ganze unterstützen. Aber VMware hat das Ganze für 8.0 Update 3 müsste das sein. Das müsste im zweiten Halbjahr released werden. Dann haben wir eben Unterstützung für Heterogeneous Profiles. Und ich denke, das sind eben eigentlich ganz coole Features, die mir wiederum zeigen, okay, es geht voran mit dem Produkt. Also das Product Management selber ist committed. Und ich denke, das ist eben eine wichtige Message auch nach außen hin, an dem man sieht, okay, es tut sich weiterhin was. Das ist eben ein strategisch wichtiges Produkt, auch für Nvidia. Sonst würden solche Features einfach nicht mehr weiterentwickelt werden.
Ja, definitiv. Ja, das Gefühl habe ich auch. Also ich sehe auch, wie Barisch sich ja freut über die Features. Er hat ja die ganze Zeit gegrinst und genickt und ja, yeah, Thumbs up und so. Aber ich vermute mal, für dich ist das auch nichts Neues gewesen, Barisch. Du wusstest wahrscheinlich schon, dass das kommt oder schon da ist. Nee, aber das ist natürlich sehr cool und auch ein gutes Feedback halt an all die Kunden, die tatsächlich halt auch eine Grafikkartenvirtualisierung in ihrer Desktop-Umgebung benötigen, ohne halt auf Compute setzen zu wollen. Was ja nicht heißt, dass man das nicht auch parallel halt machen kann. Und da hast du ja auch vorhin schön erklärt, welche Beispiele es da gibt. Und machen wir uns nichts vor, das Thema wird natürlich auch, ist ja im Endeffekt auch schon bei unseren Kunden halt da. Gibt ja genug Anfragen, die wir halt in die Richtung ja auch schon bedienen. Und aber für den digitalen Arbeitsplatz mit Fokus, sage ich mal, auf eine Desktop-Virtualisierung, die Bereitstellung als der Arbeitsplatz, ist natürlich auch schön zu sehen, dass Nvidia auch da noch halt dran festhält und die Sache nicht aufgibt, sag ich mal so.
Ja.
Ja, cool. Sehr geil. Ich guck mal gerade auf die Uhr, da stelle ich nämlich schon wieder fest, wir reißen hier schon wieder richtig Minuten runter. Das ist immer so schade, weil ich hätte noch so viele Fragen und würde gerne noch du hast mich natürlich, oder ihr drei habt mich eigentlich total angefixt, weil ich jetzt eigentlich halt schon wieder viel mehr wissen möchte und ich vermute mal, dass auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen genauso geht. Aber ich möchte ja auch die Zeit nicht bis ins Endlose strapazieren. Von daher bedanke ich mich erstmal an dieser Stelle für diesen Einblick in die Welt der Grafikkarten im Enterprise-Umfeld, im Umfeld des digitalen Arbeitsplatzes und darüber hinaus. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Toko, ich glaube, du siehst auch sehr glücklich aus und sehr zufrieden.
Absolut, absolut. Und wenn unsere Zuhörer da draußen auch noch Fragen haben, dann gerne an podcast@sva.de eure Fragen stellen. Wir sind gerne im Nachgang bereit, die entsprechend weiterzuleiten und auch zu beantworten.
Und umso mehr Fragen zu dem Thema reinkommen, kann ich ja auch spoilern, hatten wir uns ja auch drauf committed, umso mehr Fragen zu bestimmten Themen ja immer wieder reinkommen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Fortsetzungsfolge gibt. Von daher haltet euch nicht zurück und schreibt uns. Ja, mega. Sehr cool.
Dann von unserer Seite vielen, vielen Dank an euch drei. Hat mega Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns demnächst wieder in live.
Ja, auf jeden Fall.
Von daher.
Danke, Barisch, danke, Stefan und danke, Simon.
Danke, danke.
Danke, Fabian, danke, Thorsten.
Dankeschön.
Dann verlassen wir jetzt unseren digitalen Arbeitsplatz und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der Digital Workspace uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen.
Genau, und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald, das war ein bisschen zu schnell, in einem virtuellen Meetingraum, vielleicht sogar mit einer Grafikkartenvirtualisierung im Unterbauch und sprechen dann gemeinsam über die digitale Zukunft und können dort gemeinsam dann diskutieren. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.